Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Das fehlende Personal in der Pflege, diese Not dürfte sich in den nächsten Jahren eher vergrößern. Ein Grund ist, dass die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland zunimmt. So steht es im Pflegereport, der einmal im Jahr vorgelegt wird. Heute gab es den neuen Bericht, mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem den Wirtschaftsausblick der OECD vorstellen, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, und uns mit Konzernen beschäftigen, die vermehrt Unternehmensteile abspalten. Warum machen die das? Anlass ist der Daimler-Konzern, der sich in einen Auto- und einen Nutzfahrzeughersteller aufgespalten hat. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zum Start aber wollen wir auf einen Plan, ein Projekt der EU schauen, für das viel Geld mobilisiert werden soll. Sehr viel Geld sogar. Von 300 Milliarden Euro ist die Rede, was selbst für Brüsseler Verhältnisse eine stolze Summe ist. Investiert werden soll das Geld über mehrere Jahre hinweg in den Ausbau der Infrastruktur. Und das nicht nur, weil hier einiges im Argen liegt. Global Gateway, so der internationale Name des Projekts, ist zugleich eine Kampfansage. Und zwar an China. Einzelheiten dazu von unserem Brüssel-Korrespondenten Peter Kapern.
Für Länder, die auf Investitionen angewiesen sind, gäbe es derzeit nur wenige Alternativen zum neuen Angebot der EU, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittag in Brüssel. Und diese Alternativen seien oft mit sehr viel Kleingedrucktem verbunden.
The few options that exist too often come with a lot of small print, which includes big consequences. Be it financially, politically, but often also socially.
Und dieses Kleingedruckte, so von der Leyen weiter, das verursache häufig große finanzielle, politische und gesellschaftliche Kosten. Dezidierter wurde die Behördenchefin nicht. Ja, sie nahm das Wort China nicht ein einziges Mal in den Mund, als sie Global Gateway in Brüssel präsentierte. Global Gateway, das ist das Projekt, mit dem die EU sich als geostrategischer Akteur wappnet für die Konkurrenz mit dem systemischen Rivalen China. Global Gateway, das ist Europas Antwort auf Pekings Projekt der neuen Seidenstraße. Das wurde 2013 ins Leben gerufen. 140 Länder haben mittlerweile Kreditverträge mit dem Reich der Mitte unterzeichnet. Jetzt bauen chinesische Firmen Häfen, Straßen und Flughäfen in diesen Ländern. Es gibt zahlreiche Berichte über Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen im Rahmen dieser Infrastrukturprojekte. Vor allem aber gibt es Berichte, dass hohe Zinsen die Kreditnehmer überfordern und Peking die auflaufenden Schulden in politische Abhängigkeit ummünzt und so seinen Einfluss mehrt. Deshalb ist Ursula von der Leyen sicher,
Countries need trusted partners.
Viele Länder suchen vertrauenswürdige Partner. Und an diesem Punkt kommt Global Gateway ins Spiel. Global Gateway ist dieses positive Angebot, das benötigt wird. Wir wollen einen anderen Ansatz wählen und den Nachweis erbringen, dass ein demokratischer, ein wertebasierter Ansatz in der Lage ist, die meisten der gegenwärtigen Probleme zu lösen.
On the most pressing challenges.
Bis 2027 soll die EU 300 Milliarden Euro an Investitionen in Schwellen- und Entwicklungsländern mobilisieren. Ein kleiner Teil, 18 Milliarden, kommt als Zuschuss aus verschiedenen Töpfen der Europäischen Union. 135 Milliarden soll der bestehende EU-Fonds für nachhaltige Entwicklung in Bewegung setzen und fast 150 Milliarden an Investitionen sollen über die bestehenden Finanzinstitutionen wie die Europäische Investitionsbank und die Kreditanstalt für Wiederaufbau mobilisiert werden. Die Institutionen sollen etwa über Risikoübernahmen mit relativ kleinem Einsatz eigener Mittel große private Investitionen hebeln. Geld, das in 5 Bereiche fließen soll. Energie, Transport und Klimaschutz, dazu Projekte für die Digitalisierung sowie im Bereich Forschung und Bildung. Maßstab für alle Infrastrukturprojekte seien die Klima- und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, sagt die EU-Kommission. Das diene den Interessen der Partnerländer, aber nicht nur denen.
Global Gateway is also about our strategic interests around the world.
Mit Global Gateway, so von der Leyen, verfolge die Europäische Union auch ihre eigenen strategischen Interessen in der Welt. Erste Reaktionen? Positiv. Grüne, Sozialdemokraten und Christdemokraten im Europaparlament loben den Vorschlag der Kommission, ebenso wie die deutsche Industrie. Sie stehe mit passenden Produkten und Dienstleistungen für die praktische Umsetzung von Global Gateway bereit, heißt es in einer Mitteilung ihres Dachverbands.
Peter Kapern über die Global Gateway-Initiative der EU. Derzeit sind in Deutschland gut 4,5 Millionen Menschen pflegebedürftig. So steht es im Pflegereport der Barmer Krankenkasse, die den Bericht jährlich veröffentlicht. Die Krankenkasse hat sich auf den Pflegebereich spezialisiert, ist hier federführend und beobachtet, wie die Lage im Pflegebereich ist, also wie viele Stellen fehlen oder welchen Belastungen die Pflegekräfte ausgesetzt sind. Fest steht, in der alternden Gesellschaft werden tendenziell noch viel mehr Pflegekräfte gebraucht, als jetzt tätig sind. Das ist ein Hinweis, der regelmäßig im Pflegereport auftaucht und auch im heute vorgelegten neuen Bericht nicht fehlt. Allerdings werden die Warnhinweise lauter als bisher. Mehr dazu von Ann-Kathrin Jeske.
6 Millionen Pflegebedürftige bis 2030. Professor Heinz Rothgang von der Universität Bremen hat für diesen prognostizierten Anstieg an Pflegebedürftigen vor allem zwei Erklärungen. Einerseits die gestiegene Lebenserwartung, zum anderen aber hätten die Pflegereformen der vergangenen Jahre selbst dazu geführt, dass mehr Menschen Pflegeleistungen beanspruchen können.
Und was diese Gesetze gemacht haben, sie haben Leistungsmengen ausgeweitet, also Ansprüche, die Eurobeträge, und sie haben den Personenkreis ausgeweitet.
Dieser Faktor war in bisherigen Prognosen noch nicht mit einberechnet. Und er hat Folgen für das Personal, das künftig benötigt wird.
Was passiert beim Personal? Wir haben in den nächsten 10 Jahren ein Wachstum von 23% hier ermittelt und bis 2050 ein Wachstum der Personalbedarfe um 68%. Das sind große Zahlen.
Bis 2030 werden nun zusätzlich mindestens 180.000 Vollzeitkräfte gebraucht. Und dabei ist noch nicht einmal mit einkalkuliert, wie viele Pflegekräfte den Beruf wegen der Arbeitsbelastung durch die Pandemie verlassen könnten. Mehr Personal für die Pflege zu gewinnen, es ist wohl eine der größten Herausforderungen für die künftige Koalition.
Im Koalitionsvertrag stehen zur Pflege richtungsweisende Vorhaben. Das begrüßen wir ausdrücklich.
So der Vorstandsvorsitzende der Barmer Krankenkasse Christoph Straub. Die designierte Ampelkoalition will unter anderem dafür sorgen, dass Beschäftigte in der Altenpflege genauso viel verdienen wie das Personal in den Krankenhäusern. Der Beruf soll außerdem familienfreundlicher werden, beispielsweise durch die Abschaffung geteilter Dienste. Diese Dienste führen heute dazu, dass Pflegekräfte beispielsweise einen halben Dienst morgens und den anderen Teil am Abend ableisten müssen.
Ob es ausreicht, können wir heute nicht wissen. Aber was wir wissen, ist, dass wir alles tun müssen, damit kein prekärer Mangel, keine prekäre Situation eintritt.
Keine Lösung sei es dabei allerdings, vor allem auf Pflegekräfte aus dem Ausland zu setzen, so der Gesundheitsökonom Heinz Rothgang.
Das Land, das am schnellsten altert in der Welt, das zufällig auch noch mehr als 1 Milliarde Einwohner hat, das ist nämlich China. In 20 Jahren werden wir mit China konkurrieren, auch um Pflegekräfte aus den Philippinen oder aus ostasiatischen Ländern, aus Ländern, die noch eine jüngere Bevölkerung haben. Ich halte das für nicht zukunftsweisend, wenn man mittel- und langfristig darauf spekuliert, dass wir unser Problem exportieren können, weil viele andere Länder haben ähnliche demografische Strukturen, die sind halt nur 10 Jahre hinter uns her.
Stattdessen sollten in Deutschland mehr Ausbildungsplätze geschaffen werden. Bedarf gäbe es dabei nicht nur an Fachkräften, sondern auch an Pflegehilfskräften. All das wird teuer. Bis 2030 werden die Ausgaben in der Pflege um 10 Milliarden Euro von 49 auf 59 Milliarden steigen. Wichtig sei deshalb auch der von der Ampelkoalition angekündigte Schritt, die Eigenanteile der Pflegebedürftigen zu begrenzen. Denn sonst werden vor allem sie die steigenden Kosten tragen müssen.
Ann-Kathrin Jeske stellte den Pflegereport 2021 vor. Die OECD hat in die Glaskugel geschaut und sich mit dem Wirtschaftswachstum beschäftigt. Wie wird sich die Konjunktur entwickeln? Dazu gab es heute neue Prognosen, auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Theo Geers hat sich mit der Erhebung beschäftigt.
Die Industriestaatenorganisation OECD sieht die Weltwirtschaft pandemiebedingt weiter in einer Ausnahmesituation. Sie bleibt aber vorsichtig optimistisch, zumindest vorerst. In diesem Jahr erwartet sie ein Wachstum von 5,6%, 2022 um 4,5% und 2023 um 3,2%. Allerdings, der Weg aus der Pandemie heraus bleibt ein Balanceakt, weil vieles eben nicht ausbalanciert ist, betont OECD-Generalsekretär Matthias Kurmann. Die wirtschaftliche Belebung verlangsamt sich. Die Ungleichgewichte bleiben, weil nicht jedes Land oder jede Branche oder jede Gesellschaft sich mit demselben Tempo erholt. In Deutschland wird die Wirtschaft gebremst durch anhaltende Lieferengpässe, vor allem bei Mikrochips. Das kostet Wachstum in diesem Jahr, vor allem in der wichtigen Autoindustrie. Sollten die Knappheiten dagegen abnehmen, winkt wegen der hohen Auftragsbestände auch eine kräftige Erholung. Das hieße 4,1% Wachstum im kommenden Jahr, bevor es dann 2023 mit 2,4% wieder in Richtung Normalmaß ginge. Auch der private Konsum dürfte nächstes Jahr merklich anziehen und für wirtschaftlichen Schub sorgen. Ein Risiko bleiben die steigenden Preise. Sie stiegen im November so stark wie seit 30 Jahren nicht mehr, wobei die OECD mit besonders großen Sorgen auf die Gaspreise blickt. Das überragende Risiko für Deutschland wie für die Welt bleibt aber die Pandemie, weiß OECD-Chefökonomin Laurence Boone. Die gesundheitliche Lage weltweit bleibt das Kernproblem, egal ob es Delta, Omikron oder eine andere Virusvariante ist, die noch auftreten könnte. Die OECD betont dabei, wichtig seien koordinierte Impfanstrengungen weltweit und gerade jetzt.
And today's uncertainty with another new variant is a very harsh reminder that the job is not done.
Die heutige Unsicherheit wegen der neuen Variante ist eine unmissverständliche Erinnerung. Der Job ist noch nicht erledigt. Die OECD fordert deshalb, Impfstoffe vor allem in den weniger entwickelten Ländern bereitzustellen. Es gehe um Menschenleben und darum zu verhindern, dass neue Virusvarianten entstehen. Und es gehe um die weltweite wirtschaftliche Erholung. Das Virus führt zu Beschränkungen, die jetzt den Aufschwung bremsen. Seine Bekämpfung würde dagegen Engpässe beseitigen, weil Fabriken, Häfen und Grenzen wieder vollständig offen wären.
Theo Gerst stellte den OECD-Wirtschaftsausblick vor. Der Umsatz der Einzelhändler in Deutschland ist im Oktober erneut zurückgegangen, wie schon im Vormonat September. Das meldete heute das Statistische Bundesamt. Und das dürfte doch einige verwundert haben, denn im Oktober war doch die Einkaufswelt noch weitgehend in Ordnung mit Bezug auf Corona-Auflagen. Warum machte sich das an der Kasse nicht bemerkbar? Wo lief es rund, wo nicht? Und was heißt das alles für das für den Einzelhandel wichtige Weihnachtsgeschäft? Mischa Erhardt hat nachgefragt.
Von Lieferproblemen über die hohe Inflation bis hin zu den steigenden Infektionszahlen. Der Einzelhandel kämpft wieder mit viel Gegenwind. So sind die Umsätze nach Daten des Statistischen Bundesamtes im Oktober um 0,3% zurückgegangen.
Ja, das liegt zum einen daran, dass der private Verbrauch sich ja grundsätzlich schon sehr gut erholt hatte. Und insofern ist die Luft da natürlich naturgemäß nach oben hin dünner. Aber jetzt kommt natürlich die Corona-Lage noch erschwerend hinzu. Das heißt also, viele Verbraucher sind sicherlich verunsichert. Das sind Dinge, die die letzten Wochen und auch weiterhin hier schlagend sind.
Sagt Alexander Krüger, Chefvolkswirt des privaten Bankhauses Lampe.
Das kommt nicht von ungefähr. Das ist natürlich schon die zögerliche und ungereimte Corona-Politik von Bund und Ländern, die hier die Verunsicherung hat steigen lassen. Und wenn man sich mal die Anschaffungsneigung von Verbrauchern anschaut, auch die Einkommenserwartungen, das ist alles stark gesunken. Ja, insofern kann man eigentlich auch nicht davon ausgehen, dass wir in diesem Jahr noch bessere Konsumzahlen sehen werden.
Das zeigt sich auch nach dem vergangenen ersten Weihnachts-Shopping-Wochenende. Denn das verlief für den Einzelhandel enttäuschend. Stefan Hertel, Sprecher des Handelsverbandes HDE.
Der Start in das Weihnachtsgeschäft in die heiße Phase jetzt in der letzten Novemberwoche war eben deutlich schwächer, als wir eigentlich gedacht hatten. Viele Händler haben über deutlichen Rückgang der Kundenzahlen geklagt. Rund 60% der Handelsunternehmen berichten von Rückgängen gegenüber dem Vorjahr. Das bedeutet, da brennt wirklich bei vielen der Baum und da muss dringend mehr passieren in den nächsten Wochen noch bis Weihnachten.
Allerdings ist abzusehen, dass der Gegenwind für die Läden und Geschäfte eher stärker werden, als sich abschwächen wird. 2G-Regeln gelten bereits in einigen Bundesländern. Und morgen könnte aus Berlin die Einführung der 2G-Regel für ganz Deutschland kommen. Stefan Hertel.
Zugangsbeschränkungen wie 2G im Einzelhandel könnten eben dazu führen auch heute schon teilweise dazu, dass bis zu 50% des normalen Umsatzes ausfallen. Und das ist natürlich für viele Einzelhändler nicht mal ansatzweise verkraftbar, gerade jetzt im Weihnachtsgeschäft der wichtigsten Zeit des Jahres.
Textilhandelsunternehmen wie der Discounter Kick oder Ernstings Family berichten von Umsatzrückgängen durch 2G von rund 30%. Der Einzelhandel hält solche Einschränkungen für unverhältnismäßig und rechtswidrig, da das Risiko von Ansteckungen in den Geschäften marginal sei. Mit der generellen Verunsicherung der Verbraucher jedenfalls dürfte der Konsum zum Jahresende auch als möglicher Konjunkturmotor ausfallen. Volkswirt Alexander Krüger.
Das wird drüber werden. Also ich glaube auch, dass die Sparquote steigen wird. Wenn man halt eben weniger Geld ausgeben kann oder man verunsichert ist, werden Sparbücher halt eben wieder voller. Und insofern, ja, also was Zuwachsraten angeht, wird es schwierig, ein Plus vors Komma zu bekommen.
Ein Bereich des Handels natürlich ausgenommen. Denn wo der Gang in die Geschäfte erschwert wird, nutzen mehr und mehr Verbraucher die Möglichkeit von Online-Bestellungen.
Mischa Erhard blickte auf den Einzelhandel. Wieder einmal wurde heute eine Talfahrt der türkischen Lira beobachtet. Wieder einmal war der türkische Präsident der Auslöser für den Währungseinbruch. Jan Plate berichtet.
Seit Anfang des Jahres hat die türkische Lira gegenüber dem Dollar und dem Euro rund die Hälfte an Wert verloren. Immer wieder markiert die Lira neue Rekordtiefs. Zuletzt mussten fast 16 Lira für einen Euro bezahlt werden. Das liegt an Präsident Erdogan und der türkischen Notenbank. Die türkische Notenbank senkte die Zinsen vor kurzem auf 15%, trotz einer hohen Inflation von rund 20%. Präsident Erdogan wünscht sich seit Jahren niedrige Zinsen. Seiner Ansicht nach kurbelt das über günstige Kredite die Wirtschaft an und hilft dem Land. Nun versprach Erdogan in einem Interview mit dem Fernsehsender TRT, bis zu den für 2023 geplanten Wahlen niedrige Zinsen. Doch Investoren verunsichern die niedrigen Zinsen bei hoher Inflation sowie der Druck Erdogans auf die Notenbank. Währungsexpertin Antje Präfke von der Commerzbank.
Es herrscht ein ständiger Wechsel bei Mitarbeitern und beim Management in der türkischen Zentralbank. Das untergräbt natürlich zusätzlich die Glaubwürdigkeit der Zentralbank, die offensichtlich nicht mehr unabhängig agieren kann. Und entsprechend stärker reagiert der Markt natürlich auch, wenn Sprüche kommen wie, ich will die Zinsen weiter senken. Umso empfindlicher ist der Markt, je stärker Erdogan auf seiner unorthodoxen Position beharrt.
Gegen den dramatischen Verfall der türkischen Lira versuchen sich die Menschen zu schützen. Vergangene Woche gab es einen regelrechten Ansturm auf iPhones von Apple. So wollen die Bürger einen gewissen Sachwert in den Händen halten, bevor die Lira noch weiter abstürzt. Inzwischen sind aber kaum noch Handys oder Autos zu bekommen, weil Händler wegen der ungewissen Lage und steigender Importpreise die Produkte zurückhalten. Ein weiteres Problem, viele türkische Bürger und auch Unternehmen sind mit Krediten im Ausland verschuldet. Wenn die Lira allerdings weiter abwertet und neue Rekordtiefs erreicht, wird es teurer, Kredite zurückzuzahlen. Das kann Banken und die Wirtschaft in Bedrängnis bringen. Immerhin dürfte die Krise Experten zufolge nicht auf andere Länder übergreifen, zumal einige Volkswirte eigentlich gute Chancen für die Türkei sehen. Die geografische Lage, die Bildung, das Potenzial der Erwerbstätigen sollte Investoren anlocken. Doch solange Präsident Erdogan Druck auf die eigentlich unabhängige Notenbank macht und die Zinsen trotz hoher Inflation niedrig bleiben, dürften die Lira wie das Land in Turbulenzen verharren.
Jan Plate über die erneute Talfahrt der türkischen Lira. Heute wurde der Schritt vollzogen. Der Daimler-Konzern hat sich aufgespalten in einen Auto- und einen Nutzfahrzeughersteller. Beim letzteren geht es insbesondere um das Geschäft mit Lastwagen und Bussen, das jetzt unter dem Namen Daimler Truck läuft. Schon am Freitag nächster Woche soll die neue Sparte an die Börse gehen. Dass Konzerne Unternehmensteile abspalten, als Tochter selbstständig agieren lassen, darüber haben wir in letzter Zeit häufiger berichtet. Warum wird das gemacht? Was bringt das den Konzernen? Diesen Fragen ist Bianca von der Au nachgegangen.
Es liegt im Trend, dass man sich trennt. Zumindest bei den börsennotierten Industriekonzernen. Dahinter steckt die Idee, dass die Einzelteile eines Unternehmens besser bewertet werden, wenn sie eigenständig sind, erklärt DZ-Bank-Analyst Christian Kahler.
Bei diesem Thema Spin-offs, Abspaltung gilt oft diese Regel 2 plus 2 ist 5 sozusagen. Man erhofft sich, dass wenn man ein Unternehmen aufteilt, dass dann beide Firmen, die dann an der Börse gelistet sind, also die Muttergesellschaft und eben die abgespaltene Gesellschaft, dass die dann an der Börse als attraktiver gesehen werden. Und man erhofft sich, dass eben beide Firmen idealerweise ein Stück weit höher und optimistischer an der Börse eingeschätzt werden.
Das ist auch die Hoffnung des Stuttgarter Konzerns Daimler, der sich heute von seiner Truck-Sparte getrennt hat. Daimler stellt damit ein bislang unterschätztes Geschäft ins Schaufenster, findet Autoanalyst Jürgen Pieper von der Privatbank Metzler.
Ja, es gibt den einen Grund, den ich auch für den wichtigsten halte, dass das Lkw-Geschäft, das Nutzfahrzeuggeschäft immer so in der zweiten Reihe stand. Das ist natürlich für sich genommen ein sehr großes Unternehmen mit einem zweistelligen Milliardenumsatz.
Und mit immerhin 100.000 Beschäftigten. Die Truck-Sparte soll jetzt also aus dem großen Schatten der Mercedes-Limousinen heraustreten. Daimler bezeichnet sich selbst als Weltmarktführer im Geschäft mit Bussen und Lastkraftwagen. Aus Sicht von Autoexperte Jürgen Pieper kommt hinzu, dass die Auto- und Truck-Sparte jeweils zwei völlig unterschiedliche Kunden ansprechen. Mit den Autos bediene Daimler eher das hochpreisige Segment, bei den Nutzfahrzeugen sei Daimler ein Massenhersteller. Und auch beim Antrieb würden beide Sparten künftig auf unterschiedliche Technologien setzen. Daher mache es Sinn, sie als eigenständige Unternehmen weiterzuentwickeln, so Pieper.
E-Antriebe spielen wahrscheinlich bei Nutzfahrzeugen erstmal für längere Zeit keine große Rolle. Wasserstoffantriebe werden eher das Thema sein. Und auch die Verbrennungsmotoren, die großen Dieselmotoren, bleiben wahrscheinlich bei Nutzfahrzeugen doch noch wesentlich länger am Markt als bei Pkw.
Spannend ist die Frage, ob das Geschäft mit der Abspaltung für Anleger aufgeht. Daimler-Aktionäre bekommen mit dem Börsengang, der für kommenden Freitag geplant ist, für zwei Aktien jeweils eine Daimler-Truck-Aktie zusätzlich ins Depot gelegt. Die Aktionäre hatten zuvor fast zu 100% der Abspaltung zugestimmt. Ein gewisses Risiko sieht DZ-Bank-Analyst Christian Kahler dennoch.
Wenn jetzt zum Beispiel das Automobilgeschäft sehr, sehr schwach läuft, um beim Beispiel Daimler zu bleiben, dann kann man es nicht überdecken mit zum Beispiel einem guten LKW-Geschäft. Das ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, der Malus, den man da sehen kann. Aber ich würde es auch nicht überstrapazieren.
Und so sehen es wohl die meisten Investoren, denn die sogenannten Schnellboote, sprich Unternehmen mit nur einem Kerngeschäft, gelten derzeit als attraktiver, weil agiler, als große Tanker. Der frühere Mischkonzern Siemens ist geradezu Vorreiter, was die Abspaltung seiner Unternehmenssparten angeht. Aber wer weiß, vielleicht kehrt sich dieser Börsentrend auch eines Tages wieder um.
Bianca von der Au über Konzerne, die Unternehmensteile abspalten, aus Anlass des Daimler-Konzerns, der sich heute aufgespalten hat in einen Autobauer und einen Nutzfahrzeughersteller. Und damit kommen wir zum heutigen Geschehen auf dem Börsenparkett, das in dieser Woche für uns Claudia Werle beobachtet, die ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Frau Werle, bleiben wir kurz bei Daimler und der Aufspaltung. Gibt es denn da heute noch Reaktionen von Seiten der Anleger?
Man sieht es positiv. Daimler-Aktien gehören mit einem Plus von fast 5% zu den großen Gewinnern im DAX. Es ist ja eben angeklungen, man verspricht sich einfach davon, zielgerichteter auf die vielen großen Herausforderungen reagieren zu können.
Und ist diese Entwicklung bei Daimler mit Blick auf den Gesamtmarkt eine Bewegung gegen den Trend oder mit dem Trend? Wie fiel der Start in den neuen Handelsmonat aus?
Oh, der fiel wirklich gut aus. Der DAX 2,5% im Plus. Er steigt jetzt auf 15.491 Punkte. Angesichts der vielen schlechten Nachrichten, ich denke da an die rasante Ausbreitung der Corona-Pandemie, ist das wirklich ein guter Start.
Und heißt das im Umkehrschluss, wie es nicht immer, aber oft ist, dass bei steigenden Aktienkursen Staatsanleihen und Gold weniger gefragt waren?
Die Umlaufrendite ist gestiegen von minus 0,46% auf minus 0,42%. Gold gefragt, die Feinunze kostet aktuell $1.786,14.
Die OPEC tagt in großer Runde, also OPEC Plus. Gibt es da bei den Händlern schon Reaktionen mit Blick auf ein mögliches Ergebnis?
Zuletzt sind die Preise ja deutlich gestiegen. Die USA und andere Staaten haben reagiert, haben Teile der strategischen Ölreserven freigegeben. Die Nachrichten, dass sich die Omikron-Variante des Coronavirus immer weiter ausbreitet, haben dann Ölpreise nach unten gedrückt. Denn breitet sich das Virus aus, kommt es möglicherweise zu neuen Lockdowns. Es wird weniger produziert, es wird auch weniger Öl gebraucht, so die Überlegungen. Ja, und jetzt ist die OPEC am Zug. Das Treffen der OPEC-Plus-Staaten hat heute begonnen, ist für zwei Tage angesetzt. Es geht um die künftige Förderpolitik und möglicherweise wird ja die geplante Produktionserhöhung erst einmal ausgesetzt.
Und was tut sich rund um den Euro?
Ein Auf und Ab bei der europäischen Währung. Aktuell kostet die europäische Währung $1.1328.
Kommen wir zu weiteren Einzelbewegungen beim Aktienhandel, nachdem wir Daimler schon erwähnt haben. Der US-Softwarehersteller Salesforce hat ein auf den ersten Blick gutes Quartal hinter sich. Fährt da was ab auf den deutschen Konkurrenten SAP?
Der US-Konzern hat seine Ziele für das Gesamtjahr zwar angehoben, aber wie das manchmal so ist, die Zahlen sind schlechter ausgefallen, als Analysten das im Vorfeld erwartet haben. Aktien von SAP deutlich im Plus, also da merkt man nichts von diesem Vorgang.
Der Immobilienkonzern LEG hat seine Prognose beim Gewinn für das kommende Jahr erhöht. Das hören Anleger ja meist gerne, heute auch.
Heute nicht, die Papiere 1,6% im Minus.
Und bei Airbus gibt es morgen Warnstreiks wegen des geplanten Konzernumbaus. Belastet das den Aktienkurs?
Überhaupt nicht, die Papiere 3,3% im Plus. Die IG Metall will eine Aufspaltung des Konzerns verhindern. Sie fordert einen Sozialtarif für die betroffenen Beschäftigten.
Claudia Werle über den Börsentag. Meine Kollegin Anja Reinhardt begrüßt Sie dann gleich zur Sendung Kultur heute. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.